Tischgespräche, die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 75, das Davidsevangelium. Und auch diese Folge haben wir weit vor der sogenannten Corona-Zeit aufgenommen. Aber manche von euch haben uns rückgemeldet, dass das irgendwie auch ganz gut tut, dass wir an der Stelle nicht ganz so aktuell sind. In dem Sinne, viel Freude beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zu den Tischgesprächen. Mir gegenüber sitzt Knut Nippe, mein Name ist Malte Detje und wir sind ein Podcast, der davon lebt, was ihr als Hörer, was euch beschäftigt. Und uns beschäftigt die Bibel und wir haben euch mal gefragt, was gibt's für Bibelgeschichten, die euch interessieren. Und wir dachten, wir machen heute eine Folge zum Thema Daniel.
Nein.
Zum Thema David.
Also es gab unter anderem den Themenwunsch Daniel, ja. Den haben wir abgearbeitet. Und es gab auch den Themenwunsch David. Also wir machen jetzt so naja. Und ich mache da.
Ich habe eine ganze Liste mit schlechten Witzen.
Ja. Echt? Ist das? Sowas brauche ich auch. Ja, ich mache das immer ohne Liste, aber ist vielleicht besser. Genau, und wir haben gesagt, wir machen beides. Daniel haben wir schon gemacht, jetzt machen wir David. David ist nicht nur ein Buch, sondern David ist eine Geschichte, die über mehrere Bücher in der Bibel geht.
Also, ja.
Es geht um eine Person, um die Person David. Und ich finde das total cool, weil man über den sehr viel erfährt. Das ist sehr ausführlich, was über ihn gesagt wird. Wie gesagt, es geht von 1. Samuel 16, da taucht er das erste Mal auf. Man könnte noch Ruth mit dazu nehmen, das ist sozusagen das Prequel, wenn man im Kino wäre. Das ist sozusagen was mit seiner Urgroßmutter, glaube ich, wie die einen Mann kriegt und sozusagen wie also seine Linie losgeht. Aber eigentlich, er taucht das erste Mal im 1. Samuel-Buch in Kapitel 16 auf und dann geht es bis zum Schluss das ganze 2. Samuel-Buch durch und sogar noch bis in 1. Könige 2, wo er dann stirbt. Und es gibt ja noch das Buch der Psalmen, also ein Buch mit Liedern und Gebeten. Und da taucht er auch auf und ganz viele sind auch von ihm. Also man kriegt sozusagen nicht nur seine äußeren Geschichte, sondern man kriegt auch was von seinem Gebetsleben mit. Manche dieser Psalmen sind auch mit konkreten Geschichten seines Lebens verbunden. Das ist sozusagen der Soundtrack dann für diese Geschichte. Also da kann man sich...
Prequel-Soundtrack.
Ja, also man merkt, wer hier ins Kino geht. Also da kann man richtig viel finden. So. Und es ist einfach eine coole Geschichte, finde ich. Wir haben da mal im Hauskreis eine Reihe zu gemacht. Der hat eine gesagt, jetzt hat sie gar keinen Bock mehr auf das Alte Testament. Kann ich auch noch mal was zu sagen. Aber ich finde es erstmal gut und habe Lust, euch ein bisschen Lust zu machen, dass ihr vielleicht nach dieser Folge sagt, hey, ich wusste nicht, was ich mir in Zukunft in der Bibel angucke. Ich gehe jetzt mal der Davidsgeschichte lang.
Und kannst du mir mal so in 30 Sekunden erzählen, wer David ist, dass man nur mal so eine ganz grobe Übersicht hat, wenn man jetzt sagt, also nur mal so in so ein paar Sätzen einfach, wer der war. So,
okay, im alten Israel ist David der wichtigste König, unter dem Israel auch seine größte Blütezeit erlebt. Er ist genau genommen der zweite oder wenn man ganz spitzfindig ist, vielleicht sogar der dritte König in der israelitischen Geschichte. Danach geht es eigentlich nur noch bergab. Und es dauert relativ lang in der Geschichte, bis er König wird. Also es gibt auch die ganze Vorgeschichte. Aber tatsächlich ist das Erste, was man über ihn erfährt, ist, dass er einmal König sein wird. Und dann ganz, ganz lange muss er Geduld haben, bis Gott dieses Versprechen erfüllt. Und dann wird er aber der große König und wird eigentlich auch zum Prototypen des Königs. Also in ihm werden alle anderen gemessen, sag ich mal, und erreichen das nie wieder. Und was besonders ist, dass er nicht nur ein leiblicher Vorfahre von Jesus ist, sondern dass er auch ein Versprechen von Gott kriegt, dass unter seinen Nachkommen einmal einer sein wird, der ihn noch als König übertreffen wird, der nämlich der endgültige, ewige König sein wird. Also er ist sozusagen ein Vorbild auch für Jesus. Dietrich Bonhoeffer, der da eine ganz tolle dreiteilige Bibelarbeit zu gehalten hat, die wir auch in den Shownotes verlinken, wo man auch ganz viel findet in wenigen Seiten, der sagt, dass sozusagen Christus in David schon drin war, und zwar sowohl nach dem Fleisch als auch nach der Verheißung, also eben wie gesagt als Vorfahre, aber eben vor allen Dingen als das Versprechen, was Gott David gibt und sagt, ich werde sozusagen einen neuen David einmal, ein Davidsohn, das ist ja auch ein Titel für den Messias. Also man lernt eben auch schon was über Jesus. Aber das Wichtigste ist erst, das waren jetzt mehr als 30 Sekunden, also 30 Sekunden, er ist der wichtigste König in Israel.
Ja.
So.
Vielen Dank. Genau. Ich habe überlegt, man könnte ja auch mal so ein bisschen auf, was sind so die wichtigsten Geschichten in seinem Leben? Also
ja, ich versuche das meinen Stationen durchzupeitschen und ich bin immer versucht, in manchen Stellen tief einzusteigen und da können wir aber sagen, können wir nicht und können zum Teil auch auf Folgen verweisen, da musst du nochmal recherchieren. Also das erste ist, dass Israel eben einen König kriegen soll. Israel wollte einen König haben, Gott fand das erst nicht so gut, ist dann aber diesem Drängen nachgegeben und der König, der erste. Es gibt vorher noch einen, wo man sagen kann, na, da muss es vielleicht schon auch was gegeben haben. Aber offiziell der erste König ist Saul, der optisch und nach allen Qualifikationen, also sich auch hervorragend äußert, ist ein super Krieger, sieht gut aus, bla bla bla. Hat einen guten Start, wird Gott dann untreu und wird ein schlechter König, weil er nicht auf Gott vertraut und nicht Gott gehorcht. Und daraufhin sagt Gott, nee, der Saul, der bringt's nicht, ich suche mir jetzt einen neuen, einen besseren. Und er schickt dann einen Propheten in eine bestimmte Stadt, nämlich nach Bethlehem, in eine bestimmte Familie.
Bethlehem, irgendwo kenne ich das.
Das ist die Stadt Davids. So, okay. Weil eben David aus dieser Stadt kommt, wird im Nachhinein, rühmt Bethlehem sich immer damit. Wir sind die Stadt Davids und das taucht dann eben auch in der Weihnachtsgeschichte auf und so. So, und dann schickt Gott also den Propheten Samuel in diese Stadt zu einer bestimmten Familie, zu einem bestimmten Mann und sagt, einer der Söhne dieses Mannes soll der König sein. Und Samuel lässt sich von dem Mann die Söhne vorführen, das ist natürlich alles streng geheim, weil Saul darf das nicht merken, dass das sozusagen schon während er noch regiert, schon der Nachfolger eingesetzt wird von Gott. Und da kommen also auch dieser, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Söhne der hat, aber eine ganze Reihe und die haben also auch alle ihre Vorzüge. Und Samuel ist auch immer ganz beeindruckt und denkt, na, der könnte es doch sein. Und dann sagt Gott, nee, der ist es nicht. Der ist es nicht, der ist es nicht. Und da kommt so ein ganz berühmter Satz, der auch häufig als Taufspruch genommen wird und so, weil er auch so ein bisschen wie der kleine Prinz klingt. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Und das, was also Samuel, den Mann Gottes, äußerlich beeindruckt, da sagt Gott, nein, ich gucke auf ganz andere Dinge. Und irgendwann sind alle Söhne durch und keiner war's.
Darf ich da nochmal kurz einhaken?
Ja?
Ich finde das deshalb so ein bisschen irgendwie lustig, aber dann doch irgendwie auch spannend, dass das so ein beliebter Taufspruch ist. Ich weiß noch, das war auch mal Jahreslosung, weil das alle so mögen, ne? Also, ja. Die anderen Menschen sehen nur auf meine Äußerlichkeiten, aber Gott sieht auf mein Herz und weiß, dass ich es gut meine und so. Wenn man aber in die Geschichte geht, meint das genau das Gegenteil. Also, da steht der, es ist beim ersten Sohn, da kommt der erste Sohn und die Botschaft ist klar, du Samuel guckst nur auf das Äußere, aber Gott guckt auf das Herz und er weiß, dass das Herz nicht gut ist. So, das heißt, es ist eigentlich ein Gerichtssatz.
Ja, man kann sich mal überlegen, wie gut wir das finden würden, wenn die Leute immer in unser Herz gucken würden. Also ich bin doch ganz froh, dass die Leute nicht immer sehen, was in meinem Herzen ist, auch an Schrott und an Neid und Missgunst und Frust und was weiß ich. Und dass ich doch mit einem schönen Lächeln und einem gut sitzenden Anzug einen guten Eindruck machen kann, auch wenn es in mir ganz anders aussieht. Also wie gesagt, alle Söhne sind durch und Samuel ist verwirrt, weil Gott hat zu jedem Nein gesagt. Und dann sagt er zu dem Vater, hast du noch mehr Söhne? Und der Vater sagt, ja, na gut, es gibt dann noch den Kleinen. Nicht mal der Name taucht an der Stelle auf. Es gibt dann noch den Kleinen, der hütet die Schafe, der ist auf dem Feld. Also der, wo nicht mal der Vater an den dachte, der wird dann geholt und der ist es dann. Das ist David. Und Samuel salbt ihn im Auftrage Gottes zum König. Da kriegt David sozusagen schon die Berufung zum König.
Was vielleicht interessant ist, dass das Wort Salbung, ja, wir denken uns, ja, ist halt Salbung. Aber der Gesalbte ist auf Hebräisch der Messias.
Ja, genau.
Und im Griechischen der Christus. Das heißt, David wird jetzt nicht nur zum König gesalbt, er wird sozusagen zum Messias, zum Christus.
Genau.
Damit auch gemacht.
Und dann passiert nichts weiter, sondern David geht wieder zu seinen Schafen und alles läuft so weiter. Ja? Also großer Auftritt und du denkst, okay, Gott hat irgendwie andere Zeitpläne. Dann gibt es Krieg. Saul kämpft gegen die Philister.
Ja.
Ein paar der Brüder Davids müssen da mitkämpfen. Die werden als Soldaten eingezogen. David ist noch zu klein. Und das Problem bei dem Kampf gegen die Philister ist, dass die Philister so einen Superkämpfer haben, einen Champion, der heißt Goliath, ist ein Riese. Und der verspottet also das israelische Heer immer, sagt, pass auf, wir machen das so, ihr schickt euren Besten, der tritt gegen mich an und danach entscheiden wir, wer hier wem dienen muss. Und keiner traut sich, das zu machen. Auch bekannte Geschichte. Da gehe ich jetzt wieder meiner Lust nicht näher drauf ein, weil da haben wir schon mal was zugemacht.
In unserer allerersten Folge.
In der allerersten Folge sogar.
Verlinke ich unten.
Okay, alles klar. Also jedenfalls, da hat David dann seinen großen Auftritt und erschlägt Goliath. Und daraufhin kommt er zu Saul an den Königshof. Also dadurch fällt er Saul eben positiv auf und Saul holt ihn zu sich, weil er ihn mag, weil er eben auch kämpfen kann. Und David kann auch gut singen und Saul hat ab und zu mal so Anfälle, wo er von einem bösen Geist beziehungsweise von einem Jähzorn gepackt wird und wo er irgendwie ausrastet. Und David kann ihn mit seinem Harfenspiel also dann auch besänftigen. Da lernt David auch den Sohn von Saul kennen, der heißt Jonathan, also den Prinzen. Und obwohl Jonathan irgendwann durchblickt, dass David in einer direkten Konkurrenz zu ihm steht, weil er mitkriegt, wenn David König wird, werde ich es ja nicht, freunden die sich an und lieben sich innig. Und also ist ganz rührend, wie man merkt, dem Jonathan ist also sein Königtum überhaupt nicht wichtig. Trotzdem steht Jonathan immer so zwischen der Loyalität zwischen David und seinem Vater, denn Saul fängt an, David immer wieder zu hassen. Und zwar, weil David so beliebt ist. Und die Leute singen, Saul hat 1000 erschlagen, aber David 10.000. So, und das führt dazu, dass Saul eifersüchtig wird und anfängt.
Das ist auch das, was mich beschäftigt, dass andere Leute mehr Leute erschlagen haben.
Nein, aber wenn jemand. Aber
die Dynamik
sagt,
schon.
Der Malte macht nette Podcasts, aber der und der, der macht richtig geile Podcasts. Das führt nicht unbedingt dazu, also bei dir vielleicht, ja, nicht, story. Weil du besser bist, aber bei mir. Also wenn Leute sagen, du hast gut gepredigt, aber hast du schon mal den gehört?
Humble der predigt bragging.
Gut. Dann führt das bei mir erstmal nicht dazu, dass ich den mag.
Ja.
Ja, sondern dass ich mich doof fühle und dem die Schuld gebe. Ja. Und daraufhin fängt Saul also an, auch gegenüber David aggressiv zu werden und auch Mordanschläge zu planen. Und David flieht dann in die Wüste. Es ist total interessant, Saul auch dann hinterher, jagt ihn, dass David ja von Gott die Berufung hat und die Bestätigung, dass er König wird, aber David an keiner Stelle das irgendwie beschleunigt oder das in seine Hände nimmt oder sagt hier, Saul, der ist so böse, jetzt bringe ich ihn um, obwohl er mehrfach die Gelegenheit dazu hätte, sondern er zeigt immer wieder, also er verzichtet immer wieder auf seine Macht und seine Gelegenheiten und duldet und wartet und ist auch zeitweise außer Landes, verdingt sich als Söldner, kriegt Freunde, er baut dann so eine Söldnertruppe auf mit Helden, wo sie dann verschiedene Abenteuer erleben. Es gibt, da hat mich Bonhoeffer drauf gebracht, das habe ich in der Bibel gar nicht, habe ich überlesen. Ich lese das mal vor, ein Zitat aus 1. Samuel 22, 2. In der Höhle von Adullam, in die David nach vergeblichen Umherirren flieht, versammeln sich um ihn seine Brüder, die ihn einstmals verachteten, also seine leiblichen Brüder. Und jetzt kommt das Zitat, allerlei Männer, die in Not und Schulden und betrübten Herzens waren und er war ihr Oberster. Und auch da sagt Bonhoeffer, na, an wen erinnert uns das? Wer wurde von seinen Brüdern erst verachtet und dann, also Jakobus zum Beispiel, war ein Bruder von Jesus, der ihn in den Evangelien eher kritisiert hat, aber später auch zum Jünger wird. Und eben die Leute, die in Not und Schulden sind, David wird zum Gesellen, der Sünder, der Freund und Vertraute, der Mühseligen und Beladenen. Also bei Bonhoeffer findet man ganz viel, wo er sagt, na, das erinnert uns doch an jemand. Das ist ein Vorbild davon. Genau, und da erlebt, also auch hier Gibt es coole Geschichten.
Ja.
Ich erwähne an einer Stelle, einer seiner Freunde, der ihm einmal das Leben rettet, ist Uriah, der Hittiter.
Ja.
Der sich da besonders...
Wir wissen alle Freunde, die einem sowas Großes tun. Da ist man dankbar.
Ja. Best Friends Forever.
Was soll da noch...
Genau.
Männerfreundschaft, was soll da jemals...
Kann nichts passieren.
Ja.
Und dann irgendwann stirbt Saul im Krieg, nicht durch David, sondern also David kann gar nichts dafür. Und dadurch wird David dann irgendwann König. Das hat auch noch so mehrere Stufen. Mhm. Aber irgendwann wird er dann, bekommt er das, was ihm von Anfang an schon gesagt wird, bekommt er dann in vollem Umfang. Und er ist der König von ganz Israel, von ganz Jerusalem. Und wird sozusagen erhöht, sag ich jetzt mal so. Und Jonathan ist leider auch gestorben und David trauert um beide, sogar um seinen Feind und ehemaligen Freund Saul. Dann holt David die Bundeslade nach Jerusalem.
Die was?
Da hast du nicht Indiana Jones geguckt. Also die Bundeslade ist eine Kiste, die auf Anordnung Gottes gebaut wurde, und zwar schon im 2. Buch Mose, wenn ich das richtig sehe, beim Auszug aus Ägypten, waren darin besondere Gegenstände, zum Beispiel die Tafeln der 10 Gebote waren da drin, und Gott hatte gesagt, da wo diese Lade ist, da ist meine Gegenwart. Mhm. Und wenn ihr diese Lade vor euch hertragt, dann werdet ihr jeden Kampf gewinnen und solche Sachen. Also das war sozusagen die lokale Präsenz Gottes in der Welt. Und David sagt, komm, die holen wir nach Jerusalem, und freut sich und will da auch einen Tempel bauen. Er ist Gott ganz dankbar und sagt, er will Gott ein großes Haus bauen. Und Gott sagt, was bildest du dir eigentlich ein? Ja, ich bin so groß, ich passe, aller Himmel können mich nicht fassen, und du willst mir ein kleines Haus bauen. Und Gott macht an der Stelle sehr klar, das, was ich für dich tue, ist viel wichtiger als das, was du für mich tust. Mhm. Also David soll das nicht.
Ich baue dir ein Haus.
Ich baue dir ein Haus, genau. Und dann kommt nämlich zum Beispiel diese Verheißung, ich baue dir ein ewiges Haus und dein Nachkommen und so. Mhm. Und dann wird David schlaff. Man muss zugeben, ich habe jetzt auch schon ein paar Stellen vorher übersprungen, wo er auch, also meistens kommt er ganz vorbildlich rüber, es gibt aber auch Stellen, wo er Mist baut. Aber jetzt baut er so richtig Mist, statt seiner Pflicht nachzukommen und das Volk zu verteidigen und mit ihm in die Schlacht zu ziehen, schickt er andere und hängt faul zu Hause rum, schläft bis mittags, geht dann auf seinem Dach spazieren und sieht die Frau dieses einen super Freundes, besten Freundes würde ich jetzt nicht sagen, aber dieses einen Freundes, der ihm mal das Leben gerettet hat, die sieht er, kann er von seinem Dach aus beim Baden beobachten, und er denkt, die will ich haben. Und er lässt sie zu sich kommen und schwängert sie. Als er rauskriegt, dass die schwanger ist, muss er das ja irgendwie verbergen. Daraufhin holt er den Freund von der Front nach Hause. Der kämpft also mal wieder für ihn. Und er sagt, hier, mach mal Urlaub, geh mal zu deiner Frau. Also er versucht, ihm erst das Kind unterzuschieben. Und das klappt aber nicht, weil der sagt, hey, meine Kameraden sind alle an der Front. Ich kann hier nicht mir eine schöne Zeit machen. Das ist auch so ein bisschen Kritik, was David da macht. Und daraufhin sieht David keine andere Möglichkeit, als den umbringen zu lassen. Das macht er auch ganz perfide. Er gibt einem Heerführer eine Anweisung für ein taktisches Manöver, bei dem der also zu Tode kommen muss. Also er macht sich nicht mal selber die Finger schmutzig, aber er inszeniert den Mord, und dann ist er der Große, der diese trauernde Witwe zu sich nimmt und sich um sie kümmert. Und das ist richtig schlimm. So, ne? Und dann gibt's, auch darüber habe ich vielleicht schon mal geredet, dann schickt Gott einen weiteren Propheten zu David, der David dafür zur Rechenschaft ziehen soll. Und das ist, haben wir bestimmt schon mal gemacht. Also das ist eine meiner Lieblingsstellen. Wie geschickt der also?
Glaub nämlich nicht. Glaub nicht.
Okay, wie viel Zeit habe ich noch?
Oh, 12 Minuten.
Okay, also der Prophet Nathan geht zu David. Ich habe es jetzt nicht im Kopf. Erster 2. Samuel 12, könnte ich mir vorstellen. Und er hat ja das Problem, er soll jetzt zu David gehen und dem sagen, dass er ein Mörder ist, dass Gott ihn strafen wird und dass Gott ihn, ja, also dieses Versprechen mit dem Königstum, dass das jetzt in Frage steht. Und das sag jetzt mal einem König, von dem du weißt, dass er seinen besten Freund umbringen lässt und der da seine Palastwache bei sich hat, der also zu allem fähig ist. Und Nathan macht das ganz geschickt. Er erzählt David eine Geschichte, eine ausgedachte Geschichte. Er sagt, David, pass auf, ich muss dir erzählen, was hier in deinem Reich passiert ist. Und dann erzählt er ihm eine Geschichte von zwei Männern, von denen der eine ganz reich ist und ganz viele Ziegen und Schafe und so weiter hat. Und der andere ist ganz arm und hat nur ein kleines Schaf, was er sozusagen wie sein Kind aufgezogen hat. Und dann kriegt der Reiche Besuch und muss den Besuch bewirten und denkt, ich habe keinen Bock, eine von meinen Schafen zu nehmen. Und lässt den Armen überfallen und verprügeln und dem das Schaf klauen. Und als David das hört, dass sowas in seinem Reich passiert ist, er ist der König Gottes, ja, also der Messias, und sowas passiert bei ihm, also das geht ja nicht. Da sagt David, der Mann, der das getan hat, ist des Todes. Und dann sagt Nathan, du bist der Mann. Und das finde ich so cool, weil für mich ist das überhaupt ein Bild darüber, wie die Bibel manchmal funktioniert. Man hört eine Geschichte und auf einmal merkt man, ich bin so, das bin ich, die Geschichte hier geht um mich. Das ist der Heilige Geist an meiner Geschichte gesagt, du bist dieser Typ, wo man sich selber schon aufgeregt hat und selber geurteilt hat und man merkt, man hat über sich selber das Urteil gesprochen. Und David lässt sich treffen von diesem Wort Gottes und bringt jetzt nicht also auch noch Nathan um die Ecke, sondern er tut Buße und er sagt, ja, das ist Mist. Der ganze Psalm 51 ist dieser Situation gewidmet, was David da sozusagen, wie er dann Gott um Vergebung bittet. Und Gott vergibt ihm auch, allerdings hat es trotzdem negative Konsequenzen. Dieses Kind stirbt und Gott sagt, okay, ich werde aber deinen Nachkommen du wirst noch einen Sohn haben, der über das Reich, so wie es jetzt ist, herrscht, das wird Salomo sein. Und dann wird das Reich geteilt. Du wirst einen Teil dieses Reiches verlieren, bis irgendwann dieser endgültige König kommt. Und das ist dann sozusagen die nächste Episode in der Geschichte, die ist auch ganz herzzerreißend, wie die Kinder Davids so Machtkämpfe führen untereinander. Und David also ganz viel Schlimmes auch von seinen Kindern erlebt, die sich gegenseitig und auch gegen ihn wenden, weil sie zum Beispiel scharf auf die Krone sind, aber auch, der eine ist auch scharf auf die Schwester und so weiter, das ist ganz, ganz schrecklich. Und zum Schluss stirbt David dann eben. So, das war jetzt mal die Davids Geschichte in Kurzform. Ich finde sie toll, weil ich finde, David ist tatsächlich ein Vorbild auf Christus. Ein Vorbild auf Christus in dem Sinn, dass manche Sachen, die bei Jesus sind, bei David sozusagen schon vorgebildet sind. Nicht perfekt, also Vorbild ist, meint jetzt nicht
Abbild, ne? Das ist sozusagen das Abbild und
ja, genau,
Schatten, was aber Zeit, ist das, was der Hebräerbrief. Der Schatten,
genau, im Hebräerbrief, das macht Bonhoeffer auch in seiner kurzen Bibelarbeit ganz toll. Also der Hebräerbrief sagt, dass viele Sachen im Alten Testament, auch diese ganzen Opfersachen, Schatten des Kommenden sein werden. Also dass sozusagen Jesus der Gegenstand ist, der aber einen Schatten wirft, von dem man so ein bisschen was von diesem Gegenstand schon erahnen kann. Und so ist das mit David auch. Also es gibt Sachen bei David, die sozusagen auf Jesus hinweisen. Allein das mit dieser ganzen Geduld, dass er sozusagen nicht dass die Sache selber in die Hand nimmt, sondern auf Gott wartet, dass der ihn dahin bringt, was er versprochen hat. Also da gibt es verschiedene Sachen und gleichzeitig ist David aber auch ein Vorbild dafür, wie Gott mit Sündern umgeht, weil die Sünde Davids kommt ihm auch immer wieder vor und ich rede ganz schön schnell, das sind jetzt 12 Minuten hier. Also wir haben mehrere David-Geschichten im Hauskreis gelesen und nachher gab es da bei manchen großen Frust. Und ich glaube, weil dahinter die Vorstellung ist, hey, wir gucken uns so ein Vorbild an, was so perfekt ist und das kopieren wir dann und dann können wir auch gut sein. Und der Witz ist aber, glaube ich, dass David eher ein Vorbild darin ist, wie auch ein Sünder ist und wie der Sünder auch abhängig ist von Gott und Vergebung von Gott empfängt und so weiter. Ja. Also wenn man mit diesem Bild, ich lese die Bibel und nehme die Leute mal als moralische Vorbilder, das ist, glaube ich, die falsche Brille. Da wird man unzufrieden.
Ich hatte das mal, das war eigentlich total süß. Ich hatte eine dritte Klasse mal einen Religionsunterricht und habe mit denen über Wochen und Wochen die Davidsgeschichte gemacht. Immer so erzählt. Ja. Und die waren am Ende schon völlig gehypt von David. Also die waren verliebt in den und machen den so. Und immer, oh, heute wieder die Geschichte von David. Und dann kam die Geschichte mit Uriah und Bathseba, was er da macht. die waren so sprachlos und geplättet. Mhm. Und dann habe ich die hinterher so ein bisschen gefragt, so, und was soll Gott jetzt eigentlich mit dem machen? Und die waren sich einig, der muss weg. Ja. Also die wollten
was vor David auch gesagt hat, der Mann, der das getan hat, muss des Todes sterben.
Die wollten, die haben den vor den Bus geworfen. Ja. Der hat bei denen so unten dadurch, das war für die, das war unser Held. Ja. Und jetzt machst du das, vielleicht ist es manchmal so, das ist ja völlig auch entwicklungspsychologisch nachvollziehbar, dass Drittklässler so reagieren. Nur manchmal auch wir als erwachsene Christen haben wir ähnliche Dynamiken, ne?
Ja, bei uns ist, glaube ich, auch, weil wir diese Erwartung manchmal haben, ich gucke mir hier so ein Vorbild an, dann werde ich auch so. Und dann macht dieses Vorbild aber ganz klar, es geht nicht darum, auf David zu gucken, es geht darum, auf Jesus zu gucken oder auf Gott zu gucken. Ja. Und das, ich finde, das kommt in der Geschichte gut rüber und man versteht dann auch manches im NT besser. Du hast vorhin diese Witze mit Bethlehem gemacht, das kommt dir bekannt vor. Ja. Also immer, wenn im Neuen Testament von der Stadt Davids oder der Davidssohn und so weiter, dann versteht man da was. Bonhoeffer habe ich schon erwähnt. Es gibt noch, wer Lust hat, auch noch ein anderes gutes Buch dazu zu lesen. Eugene Patterson, Wer den Himmel sucht, muss die Erde lieben. Ist ein Buch, mit dem ich viel Freude hatte. Der sucht sich auch David-Geschichten aus und geht da so lang. Der hat eine besondere Art, mit Bibelgeschichten umzugehen. Das ist keine reine Auslegung, dass er die Geschichte nimmt, sondern er bringt immer die Geschichte mit einem Thema in den Dialog. Aber da habe ich auch tolle Sachen gefunden. Also ich könnte David immer wieder lesen.
Ich finde bei David auch so spannend, man würde sein Leben ja ganz anders anordnen, wenn man es könnte. Also es gibt ja so viele einzelne Geschichten. Und jetzt könnte man sich ja vorstellen, ich wäre wie so ein Schneider im Film. Also ich habe sozusagen, alle Szenen sind gedreht. Ja. So, und jetzt kommt der Schnitt. Und jetzt ist die Frage, wie ordne ich die Szenen an? Und dann würde ich ja, so wie ich jetzt irgendwie, wenn ich in Anführungsstrichen fromm sozialisiert bin und weiß, also so laufen ja immer die Hollywood-Filme. Es gibt irgendwie den armen Schlucker und dann findet er irgendwie doch zu Gott und dann will er versuchen, ein besseres Leben zu führen und so. Und dann würde man ja, so könnte man ja Davids Geschichte auch anordnen. Da gibt es am Anfang diesen mürrischen König, der irgendwie seinen Freund betrügt und dann am Ende findet er aber zu Gott und dann wird es immer besser und am Ende kommt das Duell gegen Goliath und das ist dann so der große finale Schlusspunkt und er besiegt den Riesen Goliath und ja, und das ist David und aus dem, und so geht die Geschichte nicht. Sie geht sogar, also sozusagen, wenn der Heilige Geist als Schnittmeister hier sozusagen als Cutter, macht es ja fast genau andersrum. Also die richtig tolle Geschichte mit David und Goliath, die jeder kennt, das ist die eine Geschichte, die eigentlich jeder von David kennt, die ist gleich am Anfang.
Ja.
Also wo man sagt, also das ist dann die eine große Lebensleistung, die gleich am Anfang weg. Und das ist, finde ich, deshalb ja so eine spannende Sache, weil das ja auch eine Frage drauf wirft, was verstehen wir eigentlich unter Heiligung? Und wir haben ja, finde ich, schon manchmal in christlichen Kreisen so den Eindruck, im Wesentlichen geht es mit uns als Christen eigentlich bergauf. So, also mit Gott an unserer Seite, natürlich gibt es auch mal Rückschläge, aber im Wesentlichen geht doch die Entwicklungskurve nach oben. Und ich finde, an David kann man so wunderbar sehen, dass das ganz so einfach alles nicht ist. Also im Grunde, die gesamten peinlichen Geschichten sind alle in der zweiten Hälfte seines Lebens.
Mehr,
also,
ja.
Genau, also
die ganzen Volkszählungen, die Gott als Sünde und so weiter.
Das mit Abschalom, wo er sich völlig, also die eine Beziehung zu seinem Sohn, das so, also im Grunde, weil er so ist, wie er ist, fangen hier an, seine gesamten Kinder gegeneinander sonst was zu machen. Also, boah. Und ich finde das, auf der einen Seite ist es natürlich frustrierend, aber auf der anderen Seite, wenn ich selber merke, dass mein Leben auch nicht immer aufwärts verläuft, ist mir David ja sympathisch. Also ich kann mich ja einfühlen und merken, in dem Sinne, das ist auch mein Leben. Und dennoch ist David der auf Christus hindeuten darf in seiner Gebrochenheit. Und das
Ich stimme dir grundsätzlich zu. Ich will eine Sache ein bisschen abschwächen. Also David stirbt in 2. Könige 2.
Nachdem sie ihm da noch eine Frau ins Bett gelegt haben,
glaube ich. Als Wärmflasche, ja. Da lief aber nichts mehr. Darauf wollte ich jetzt nicht hinaus. Das ist jetzt wieder ablenken für unsere Hörerinnen und Hörer. Das, wo er zum letzten Mal so richtig zu Wort kommt, ist am Ende vom 2. Samuel-Buch. 2. Samuel 22 ist ein ganzes Danklied von ihm. Mhm. Das finde ich nochmal, dass er, also am Ende seines Lebens steht eben auch nicht das Versagen, sondern das Lob Gottes. Und das ist so cool, dass dieses Lied, das kommt zweimal in der Bibel, denn das ist fast komplett so nochmal in dem Psalm auch, das Psalm 18, glaube ich. Das ist das, der, wenn du jetzt den Fortschritt sozusagen der christlichen Dings, ist es auch nicht, es geht gut los und geht immer weiter runter.
Nein, nein.
Sondern du kriegst bei David schon auch mit, wie er in all seinem Versagen immer wieder von Gott zurückgeholt wird und der Blick von David sich immer wieder auf Gott richtet, auch im Versagen, und er zum Schluss einfach ein Danklied sagt. So, ne? Also das ist auch, so macht das eben der himmlische Cutter sozusagen.
Ja.
Also ich finde, da kann man viel drin finden, das kann man auch mehrfach lesen. Ja, also viel Spaß beim Entdecken und tolle Entdeckung, bitte unten in die Kommentare, damit wir den nächsten Durchgang auch starten.
Genau, unsere Zeit ist um. Was euch beschäftigt, schreibt uns eine E-Mail an tischgespräche@gmx.net, Tischgespräche mit AE. In jedem Fall wünschen wir euch eine gute Woche und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder.
Alles klar, bis dann, tschüss.
Ciao.